Samstagnacht in der Regionalbahn zwischen Hagen und Bochum. Thomas Hein macht seinen Job. Nicht mehr und nicht weniger. Ein großer, stabil gebauter Typ. Er versucht es auf die joviale Tour.
Schönen guten Abend.
Ich hab nichts gemacht.
Ja, locker, facker.
Ja, auf jeden
Fall. Man fragt höflich nach der Fahrkarte. So, keine Fahrkarte da. So, dann fragt man am Ausweis. Oh, und dann kommt so ein doofer Spruch, du bist doch sowieso ein Penner oder ein 1-Euro-Jobber oder so. Wichser. Das ist das Gängige, ja.
Thomas Hein sieht sich oft den Launen der Fahrgäste ausgesetzt, vor allem abends.
Ja, was zunimmt, ist schlechtes Benehmen. Das ungemein. Und dass die Leute nicht mehr, ja, wie soll man das ausdrücken, sie hören einfach nicht mehr zu. Sie werden gleich aggressiv, aufmüpfig. Und also das hat in den letzten Jahren wirklich schon zugenommen. Füße auf den Sitzen, die Leute anpöbeln, wirklich anpöbeln. Die Sprache alleine, diese Fäkalsprache und so. Und das nimmt immer mehr zu, leider.
Die gereizte Gesellschaft. Wege aus dem rauen Umgang miteinander. Eine Sendung von Dieter Jandt.
Und dann hat er mich ins Gesicht gespuckt. Anspucken finde ich schlimmer wie schlagen, weil das ist so erniedrigend, würde ich sagen.
Die Menschen sind wahnsinnig rücksichtslos geworden. Und sehr schnell kriegt man Drohgebärden oder irgendwas, wenn man mal irgendjemand vermeintlich behindert oder so.
Steige in den ICE nach Heidelberg. Die Glastür zum Abteil schwingt auf und gleich die erste Sitzreihe links ist leer. Ich bleibe kurz stehen und lehne mich zurück, um zu schauen, ob die Plätze reserviert sind. Das dauert höchstens 3 Sekunden. Und schon werde ich vom Fahrgast hinter mir beiseite geschoben. Er brummelt etwas vor sich hin und drängt sich vorbei. I get a shaky start to Tuesday. Sweat stains on bus windows.
I don't wanna ruin my coat, but that's just the way it goes. Die Menschen in den Zügen sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und die ist zunehmend gereizt. Es scheint, dass das gesellschaftliche Klima sich dem Klimawandel, den politischen Großwetterlagen und den diversen sozialen Schieflagen anpasst. Seit Jahren schon nehmen wir Verhaltensweisen wahr, die wir zuvor nicht für möglich gehalten hätten. Da werden Rettungssanitäter attackiert, Feuerwehrleute behindert und der Stinkefinger gehört im Straßenverkehr fast schon zum Standard, um dem Gegner zu zeigen, wo es lang geht.
Es ist auch viel mehr gängig geworden, dass man nicht miteinander redet in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern dass das auf so einer passiven Aggressivität beruht. Alle wollen möglichst nicht angefasst werden und möglichst keine Fragen gestellt bekommen. Jeder hat irgendwie die Kopfhörer drin. Man versucht möglichst nicht in Konfliktsituationen zu geraten.
Menschen wie du und ich am Rote-Bühl-Platz in Stuttgart. Rund um die Bahnstationen und in den Passagen reichlich Gewusel. Fußgänger eilen hin und her. Alle haben ein Ziel vor Augen. Da wollen sie hin und weiter nichts. In den Straßen außerhalb der verkehrsberuhigten Zonen ist ohnehin Hektik angesagt.
Bei den Autofahrern auf jeden Fall habe ich die Erfahrung. Die Drängelt, da ist schon zwar 30, das passt ja nicht, wenn man 30 fährt. Da kommen die Lichtschuppen aggressiv und man überholt sie mit 80 und kann nichts dagegen machen. Cheer up, you fucking bastard, that's all I heard him say.
St. George's flag on white van, this is a human race. Es ist, als fühlten wir uns in der Endzeit-Ära. Als trügen die Menschen unterbewusst bereits die Apokalypse in sich, wo ohnehin alles egal ist, auch beim Miteinander. Zeiten, in denen die Zukunft für den Einzelnen unsicherer wird, da wir den Gürtel enger schnallen müssen, der Klimawandel uns unsere Machtlosigkeit aufzeigt und wir glauben, immer stärker Ellbogen einsetzen zu müssen, um noch einigermaßen über die Runden zu kommen. Die schlechte Stimmung scheint allumfassend und sie wird geschürt.
Das würde ich insgesamt sehr bejahen. Also wir haben in der gegenwärtigen sozialen Medienlandschaft so ein Bombardement von Bildern, von Worten, von Musik. Also das, was ich persönlich immer wieder suche, ist Ruhe. Ich möchte auch mal meine Gedanken ordnen. Ich möchte einfach mal ich sein und nicht immer nur so ein Zielpunkt von Botschaften, die sich immer lauter schreiend da melden. Ich glaube, Kirche muss auch diesen Raum der Ruhe, der Reflexion, der Selbstfindung anbieten.
Der Theologe Manfred Oeming am katholischen Seminar der Universität Heidelberg.
Ich werde selber aggressiv, wenn ich permanent einem solchen Lärm ausgesetzt bin. Wobei Lärm jetzt nicht nur Geräusche sind, sondern eben diese reißerischen Aufmacher, die einen anbrüllen. Also das ist unerträglich geworden.
Durch zugewanderte Straftäter mit mehrfachen Identitäten.
Pfingsten 2014. Nordrhein-Westfalen erlebt eines der schwersten Unwetter.
I think you should let me run the country, you run CNN.
Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse.
Man könnte auch sagen, die Gesellschaft an sich ist gar nicht gereizter geworden. Es ist nur die Vielzahl von Katastrophenmeldungen, die in sämtlichen Medien rauf und runter gespielt wird und so eine Zunahme von Aggression suggeriert.
Ich denke, dass die gesellschaftlichen Konzentrationsbewegungen immer auf sensationelle Normverletzungen sich konzentrieren. Es wird immer wieder und immer wieder über Messer bei Asylbewerbern berichtet, sodass sich durch die Fülle der Informationen die Wahrnehmung verengt. Das ist nicht die ganze Realität, sondern diese Sensationspresse, diese Sensationshascherei, dieses Shitstorm-Geschehen verändert unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit in einem gefährlichen Maße.
Kaum jemand bleibt unbenommen. Manche schaffen es abzuschalten, andere reagieren frustriert. Einige glauben, sich wehren und wappnen zu müssen und wieder andere ergeben sich, weil es so geschrieben steht.
Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.
Aus der Bergpredigt Jesu.
Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel.
Neuzeitlich gesehen könnte man das so übersetzen. Wenn dir jemand dein Handy abnimmt, gib ihm gleich auch deine Credit Card.
Dieser Satz ist allerdings, das möchte ich ganz persönlich sagen, eine Überforderung. Es ist eine absolute Überforderung. Ich würde das selbst so nicht leben können. Auch wenn ich Pfarrer bin, muss ich das bekennen. Trotzdem hat der Satz eine gewisse Logik. Es ist die Logik der Verblüffung. Wenn jemand damit rechnet, der mich schlägt, dass ich jetzt zurückschlage und ich halte ihm dann die andere Wange hin, dann ist er vielleicht tatsächlich aus dem Takt gekommen und hört auf. Nur ist das eine Möglichkeit, mit der ich nicht wirklich rechne.
Gerade in Kriegszeiten, und es sind ja immer welche, zeigt sich oft, dass ein Nachgeben den Aggressor nicht von seinem Wüten abhält, bis zur völligen Vernichtung des Opfers.
Ich habe mal im Gottesdienst im Gebet gesagt, wirklich als Gebet an Gott, hilf, dass wir notfalls auch mit Waffen unsere persönliche und gesellschaftliche Würde verteidigen können. Das wurde mir hinterher schwer vorgeworfen, wie ich denn im Gebet Waffen in den Mund nehmen kann. Das hat manch einer als direkten Affront gegen den ursprünglichen Geist des Christentums interpretiert, aber ich nicht.
Weil ich noch Zeit habe, schlendere ich in einem Einkaufszentrum auf eine Rolltreppe zu. Da höre ich von hinten eine Stimme. Was gehst du so langsam, du dreckiger Drecksrentner? Ein junger Mann überholt mich. Ich stutze und verspüre im ersten Moment Lust, ihn einzuholen und zu schlagen. Dann aber denke ich, dass er ein Problem hat und nicht ich.
Christen sind nicht Pazifisten per se, sondern christlicher Glaube kann sich auch in verantwortlichem militärischem Handeln artikulieren. In bestimmten historischen Situationen gibt es eben keinen Freifahrschein für Pazifismus. Ich glaube, das ist auch in der neueren Friedensethik sehr klar geworden, dass dieser bedingungslose Pazifismus nicht das Votum der Kirche heute sein muss.
Pazifisten auf Teufel komm raus.
Im Neuen Testament gibt es auch reichlich Texte, die von den Waffen des Glaubens sprechen. Kirche muss gegenüber romantischen, wirklichkeitsvergessenen Friedensfantasien die Realität der Welt zur Geltung bringen. Und das muss sie. Ich war vor kurzem im Baltikum und mir ist es wie Schuppen aus den Augen gefallen. Mein neutestamentlicher Kollege war Soldat in Sibirien. Und was der erzählt hat von seinen Erfahrungen mit dem russischen System, der hat als Christ ganz klar den Anspruch, ich muss meine Freiheit und mein Vaterland verteidigen.
In meiner Jugend, ich war in Jordanien und da wurde ich immer angegriffen von zwei Leuten. Die waren schon ein bisschen erwachsen, also sie waren so 15, 16 und ich war so 8, 9.
Kalash, ein junger Syrer.
Und die haben mich immer geschlagen und gemobbt und dann irgendwann mal haben die eine Machete an meinen Hals gehalten. Bis mein Opa gekommen ist, hat die dann weggeschubst, hat Polizei gerufen und so. Ja, viele Sachen erlebt in der Jugend. Ich wurde immer geschlagen, gemobbt.
Kalashs Familie flüchtete damals vor dem Krieg in Syrien, zunächst nach Jordanien. Seit rund 10 Jahren lebt sie nun im Raum Koblenz. Als junger Mann gerät Kalash in eine Clique, die Macht ausüben will. Opfer suchen, provozieren, zuschlagen. Er kommt daraufhin wiederholt vor Gericht. Es verurteilt ihn auf Bewährung, mit der Auflage, sich um Besserung zu bemühen. So landet er bei der Caritas.
Wir konfrontieren unsere Klienten mit der Tat. Wir arbeiten auch viel visuell. Um ein Beispiel zu geben, machen wir eine Gewaltlebenslinie. Also das kann man sich als Zeitstrahl vorstellen.
Sophia Schüler deutet mit den Händen visuell zwei Kurven an. Sie arbeitet als Anti-Gewalt-Trainerin für die Caritas Koblenz.
Und dann haben wir oben den Bereich, wann war ich Täter, und unten den Bereich, wann war ich Opfer. Und dann fangen die an zu malen und zu überlegen, was ist in meiner Vergangenheit passiert. Habe ich als Kind in meinen Kindheitsjahren Situationen erlebt, in denen ich Opfer war? Und das ist ganz oft so, dass die jungen Menschen, die Straftäter, die vor mir sitzen, ganz schlimme Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit erlebt haben. Und dann kam der Bruch zum Teenageralter, wo es dann in die Täterspalte nach oben ging. Und dann folgte eine Täterkarriere.
Leicht wird aus der Gewaltkurve eine Gewaltspirale, wenn die einzelnen Mitglieder der Clique sich gegenseitig befeuern. Kalash, ein junger, schlaksiger Typ mit einem gewinnenden Lächeln, hat mittlerweile seinen Freundeskreis gewechselt.
Ich ziehe lieber zurück, weil ich habe schon genug Straftaten und ich will ja nicht wegen irgendwas Blödes oder so in den Knast gehen. Ich sage ein Beispiel, ich war auf einem Weinfest in Oberwiesel und da war jemand besoffen und dann hat er Stress gesucht bei mir und dann habe ich gesagt, ich lasse den, habe mit denen geredet, ich habe gesagt, ich werde dich nicht schauen oder irgendeinen Stress jetzt bei dir nochmal suchen. Habe gesagt, ich lasse den in Ruhe und dann bin ich gegangen.
Stehe im Foyer des Straßenverkehrsamtes. Lange Schlangen, nur 2 Schalter sind geöffnet. An einem Schalter dazwischen liest ein Angestellter Zeitung. Ich stehe unentschlossen und spüre, wie es in mir hochkocht. Sekunden der Entscheidung, ob ich vorgehe und den Mann wegen seines provokanten Verhaltens zur Rede stelle oder mich einreihe. Meist entscheide ich mich für die Offensive, weil ich nichts in mich hineinfressen will.
Für viele sind das auch Kurzschlussreaktionen in den Momenten, wo die zuschlagen, wo es dann auch heftig zugehen kann, dass die das gar nicht mehr so wissen und auch nicht benennen können. Und wenn wir dann hinterfragen, fühlen die sich durchaus schon provoziert und gereizt. Weil für die ist das normal, dass sie dann zugeschlagen haben, weil dieser Tunnelblick einfach da war und können dann dieses Nachfragen nicht verstehen.
Ja, tatsächlich bin ich schon mehrmals im Einsatz attackiert worden. Konkret zu meiner damaligen Zeit hier in Stuttgart war ich als Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen eingesetzt.
Ricardo Lardino, ein drahtiger Mensch in roter Weste. Er hockt vor dem Haupteingang des Stuttgarter Karl-Olger-Krankenhauses. Hinter ihm zieht der Verkehr eine Ausfallstraße vorbei.
Und sind zur Behandlung eines Obdachlosen eingesetzt worden. Und da kam eben Unverständnis über das ganze Gesundheitssystem hoch. Und man hat uns dann mit Steinen beschmissen, sodass wir uns im Rettungswagen einschließen mussten und auf die Polizei warten mussten.
Wieso haben die Sie denn mit Steinen beschmissen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hat man nicht mehr nachvollziehen können.
Feuerwehrleute, Notfallsanitäter, Krankenhauspersonal – Menschen, die aus beruflichen Gründen dringend benötigte Hilfe leisten, werden attackiert. Oft wird schnell gesagt, früher sei so etwas nicht passiert. In diesen Fällen scheint das sogar zuzutreffen.
Laut Angaben der Polizeibehörden kam es allein im Jahr 2023 zu 2737 Attacken auf Einsatzkräfte der Feuerwehr und von Rettungsdiensten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vermerkt, dass 28% der Kliniken wegen vermehrter Übergriffe Sicherheitsdienste einsetzen.
Hat die letzten Jahre tatsächlich zugenommen in unserem Beruf, das ist richtig, ja. Die Gründe sind vielfältig. Ich würde mal sagen, einiges liegt am Unverständnis der Bürger über das ganze Rettungssystem, über unser Vorgehen und anderes liegt natürlich auch entsprechend der Einsatzzeiten am gewaltbereiten Publikum oder an der gewaltbereiten Kundschaft.
Wer Berufskleidung trägt, wer einer Organisation angehört, wer beauftragt ist zu helfen, der steht unter Verdacht, Handlanger des Systems, ein sogenannter Systemling, ein Ausführender der politischen Staatsmacht zu sein.
So der Kulturwissenschaftler Daniel Hornow.
Unter dem Deckmantel der guten Tat werde die Unterdrückung der Bevölkerung vorangetrieben.
Die Dienstkleidung als Feindbild. Ist das ein Resultat von Verschwörungstheorien, die vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie grassierten und möglicherweise noch immer Früchte tragen und die ansteckend sind? Aber die Gereiztheiten zeigen sich auch hier schon im Alltag. Man hat keine Zeit für Verletzte. Man hat zu tun.
Allerdings gibt es natürlich immer wieder den einen oder anderen Umstehenden, der sich dazu gedrängt fühlt, uns zu nötigen, indem er vielleicht aus einer Parklücke raus will und dringend zur Arbeit muss oder uns dann erklären will, wie wir unsere Arbeit denn machen müssen sollen. Konkretes Beispiel, weil man halt einfach direkt und schnell zum Patienten muss bei einer Reanimation, also einem Herz-Kreislauf-Stillstand und dann 10 Minuten später jemand aus der Tiefgarage rausfährt und dann eben nicht rechtzeitig zur Arbeit kommt, weil wir da im Weg stehen. Aber da muss man halt einfach Geduld aufbringen.
Manchmal sieht man einen Mann laut schimpfend die Straße langlaufen. Der Kopf ruckt aufgebracht gegen das Straßenpflaster. Er sieht südländisch aus. Ein Flüchtling, der seine Vergangenheit zu verarbeiten sucht, der aber damit als auch mit der neuen Situation hier vor Ort überfordert ist.
Ich hatte mal eine Frau unterstützt, die nicht deutscher Herkunft war, bei den Stadtwerken ihre Rechnung zu überprüfen, ob das richtig ist. Da hatte sie mich gebeten.
Susanne Spitzel von der Wuppertaler Bürgerinitiative Aufbruch Hesselnberg.
Und das habe ich versucht, tagelang versucht, bis ich überhaupt durchgekommen bin. Und dann hatte ich jemanden am Telefon, der sich 0% ausgekannt hat. Und dann habe ich gesagt, sitzen Sie denn überhaupt in Deutschland? Er konnte so schlecht Deutsch. Und sagte er, nein. These wheels are turning tricks. This bus is full of pricks.
8 hours of getting cancelled. Fuck your life. Ist die zunehmende Gereiztheit nicht grundsätzlich die Folge einer ständigen Überforderung des Einzelnen in der Gesellschaft? Viele Menschen fühlen sich von der Politik alleingelassen. Staatliche Institutionen entfernen sich vom Bürger, indem sie zur Erledigung notwendiger Formalitäten auf das Internet verweisen. Arztpraxen sind telefonisch kaum noch zu erreichen und Dienstleister verschanzen sich oder haben das, was sie eigentlich ausmacht, ihre Dienste, outgesourced.
Ich muss sagen, ich war nach diesen Tagen extrem gereizt, weil ich niemanden erreicht habe. Ich war stinksauer.
Im Grunde sind wir alle überfordert. Die Politik, die Bürger, die Institutionen. Und so ist es geradezu folgerichtig, dass die Menschen gereizt reagieren, dort, wo sie sich begegnen, wo es eng wird.
Gerade was Dienstleistungen angeht für Bürger, hat man extrem eingespart mit diesen Callcenter. Und es ist manchmal auch Strategie, glaube ich, dass man ins Leere läuft.
Axel Frevert. Die Initiative organisiert Senioren- und Eltern-Kind-Treffs, Spaziergänge in die Wälder der Umgebung und sorgt für kulturellen Austausch.
Früher konnte man noch mit Menschen sprechen und jetzt hat man irgendeine Box oder man sagt direkt, schreiben Sie eine E-Mail, die nicht beantwortet wird. Das hat sicherlich auch Methode. Also jetzt zum Beispiel ein Stromtarif wechseln, ein Gastarif wechseln. Das haben wir zweimal gemacht und zweimal ging das nur unter wüsten Protesten, nur wenn man alles Mögliche androht. Es funktioniert nicht einfach normal, weil das einfach verschleppt wird.
Die ganz gewöhnliche Alltagswut, die man mit sich herumschleppt, weil man sie nicht dort los wird, wo sie angebracht wäre. Stattdessen muss der Nächstbeste dran glauben, jemand, der gerade im Weg steht. Der Zugbegleiter, das eigene Kind, eine ohnehin bestgehasste Partei.
Ich habe mal einen Film für die Grünen mitgemacht. Ich sollte dann in der Haustür stehen und dann kam Claudia Roth und sollte ein Werbefilm für die Grünen werden. Und er wurde dann auf Facebook gestellt und dann sagte einer zu mir, hast du mal geguckt, was du für Kommentare bekommen hast?
Bashing in den sozialen Medien eignet sich für viele wunderbar, um einmal so richtig Dampf abzulassen. Man bleibt anonym, hat die Chance, sich zu erleichtern und muss sich nicht darum kümmern, wie es den Adressaten damit geht.
Und das waren die schlimmsten Kommentare, die man sich vorstellen kann. Also nur, weil ich mit Claudia Roth in der Tür stand. Mehr habe ich ja gar nicht gemacht. Und das, muss ich sagen, hat mich, ich würde das nicht mehr machen. Weil ich bin dann auch ganz zurückhaltend geworden mit sozialen Medien. Denn das ist es mir nicht wert, dass ich mich da schon beschimpfen lasse. Das mache ich nicht.
Es gibt so Blogs zu so Interessensgebieten, unter anderem zum Beispiel zu Elektroautos. Und permanent sind Kommentare dabei, wo Menschen das dann grundsätzlich zum Anlass nehmen, sich über alles hier in der Welt auszulassen. Nach dem Motto, das ist alles Mist, das sind doch alles Leute, die wollen uns unsere guten alten Autos wegnehmen. Also es wird am Thema vorbeigeredet. Es wird immer das mit Verschwörungsgeschichten so gekoppelt. Und man kann nicht einfach sich normal austauschen, beim Thema bleiben.
Die sozialen Medien als Mördergrube, in der man sich verbergen kann. Man hackt im stillen Kämmerlein am Computer herum, muss niemandem in die Augen schauen, kann sich auspowern, so wie manche Menschen Sport treiben, um ihren Stress loszuwerden. Doch wie man in den Wald ruft, auch in den digitalen, so schallt es wieder heraus.
Also, wenn man sich Social Media anschaut, da gibt es schon eine gewisse Hemmungslosigkeit.
Eine Frau in der lebhaften Heidelberger Altstadt. Schritte klappern übers Kopfsteinpflaster. Oben am Berg thront das Schloss. Links lockt die Heiliggeistkirche Touristen aus aller Welt an.
Wenn jemand auf Facebook einen Shitstorm loslässt, hat er unter Umständen eine riesige Reichweite. Oder bei TikTok oder sowas geht es ja noch weiter. TikTok funktioniert ja auch als Algorithmus genauso, dass ich halt mit einem ganz, ganz bösen, provokativen Spruch eine größte Reichweite habe. Und das war sicherlich im Zeitalter, in dem es noch keine Social-Media-Geschichten gab, eine andere Geschichte. Da konnte nicht zwei Personen das ganze Volk aufmischen, um das so zu formulieren.
Im Bus lernt ein Kleinkind wie ein Schreibaby aus dem Kinderwagen heraus und streckt seine Hände vor. Es möchte das Smartphone der Mutter wieder haben, um damit zu spielen. Die aber wischt mit dem Finger intensiv auf dem Display hin und her und motzt: Halt doch mal die Klappe!
Nun also sitzen wir da, aufgemischt und aufgemotzt, selbst höchst empört, ohne zu wissen, wohin mit unserer Wut, die wir uns womöglich hätten sparen können. Mit Yoga oder gesunder Lethargie. Eine Erkenntnis, die uns umso wütender macht. Wie kann man da wieder herunterkommen? Wie lässt sich dieser Trend, dieser gesellschaftliche Aggressionsschub aufhalten und umkehren, so dass wir wieder zu einem Miteinander des Respekts, der Höflichkeit und Rücksichtnahme zurückfinden? Was macht der Rettungssanitäter, wenn er vor sich die blanke Not hat und hinter sich die nackte Wut?
In den Kursen wird natürlich meistens gelehrt, dass man Ruhe ausstrahlen soll, dass man professionell auftreten soll. Und das tun wir ja schon auch, das bringt unser Berufsbild ja auch mit sich. Allerdings geht man natürlich auch in die Eskalative. Ja. Also wenn Situationen eskalieren sollten, lernt man den Einsatz der eigenen Ausstattung gegen den Aggressor oder den Täter einzusetzen, um praktisch Schaden von sich selber abzuwenden.
Der Notfallrucksack als Prellbock gegen etwaige Schläge. Den Kopf zumachen gegen verbale Ausraster. Eine dicke Haut gegen renitente Fahrgäste.
Soll man sich darüber aufregen? Das bringt irgendwann nicht mehr. Weil dann nimmt man das mit nach Hause irgendwann und dann kommt man aus dem Job gar nicht mehr raus. Also links rein, Ohren aufmachen, rechts raus, fertig. Man stumpft auch ab, muss ich sagen. Ist bei der Polizei genauso. Die hören da auch schon nicht mehr hin.
Wegbleiben? Wie ein Kind, das sich einmal am Herd verbrannt hat?
Ich gehe solchen Konflikten eigentlich aus dem Weg. Wenn ich sehe, dass jemand aggressiv angegangen wird, mische ich mich ein. Das mache ich immer. Aber Konfliktsituationen, die für mich entstehen könnten, vermeide ich, indem ich dem aus dem Weg gehe.
Ich glaube, was man immer machen kann, also was ich versuche, dass man sich einfach in sein Gegenüber auch ein bisschen hineinversetzt, wenn man selber aufgebracht ist. Und das hilft einem, ein bisschen herunterzukommen.
Lächeln, auch wenn es schwer fällt, wenn es schief ist. Sich aufzuregen fällt schwerer. Und man verliert das Gesicht dabei. Was aber macht die Bibel, unser Leitbuch, das Alte Testament? Wie sollte man angesichts von Sätzen mit scheinbar geballter Aggression in die Deeskalation kommen?
Auge um Auge, Zahn um Zahn ist der am meisten missverstandene Satz der Bibel.
Der Theologe Manfred Oehming.
Der ursprüngliche Sinn ist, wenn du schuldig geworden bist, indem du einem Menschen sein Augenlicht genommen hast, dann musst du dafür Schadenersatz leisten. Auge um Auge, das heißt, für den Wert eines Auges musst du eintreten. Und wenn du einen Menschen in dem Kontext, wird das deutlich, zum Krüppel gemacht hast, sodass er nicht mehr arbeiten kann, dann bist du verantwortlich für die Folgen deiner Tat. Und das ist ein Grundsatz, der im bürgerlichen Gesetzbuch tief verankert ist.
Noch so ein Leitbuch. Eigentlich ist es doch überall vorgegeben. Sich aufregen, lospoltern, etwas zerschlagen, bringt nicht allzu viel.
Alle Versicherungen arbeiten nach demselben Prinzip. Den Schaden, der von dir verursacht wurde, den musst du regulieren. Also ich halte das für einen sehr wertvollen, grundlegenden Satz. Wenn man ihn aus dem Zusammenhang reißt und jetzt so tut, als wäre das das Gesetz der körperlichen Verstümmelung, du verstümmelst meinen Körper, dann verstümmel ich deinen Körper, dann ist es natürlich schrecklich. Gandhi hat gesagt, wenn wir alle nach diesem Prinzip uns verhalten würden, wäre die ganze Menschheit blind. Aber das ist ein Missverständnis, ein krasses Missverständnis.
Und vielleicht wäre ja, wenn wieder mehr Menschen miteinander reden würden, so von Angesicht zu Angesicht und nicht über irgendeine App, alles gar nicht so krass, sondern eher schiedlich friedlich. In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Dieter Jandt, Die gereizte Gesellschaft, Wege aus dem rauen Umgang miteinander. Redaktion Michael Lehmann.